In unserer Serie über die messianischen Psalmen, das heißt über die Psalmen, die speziell Bezug haben auf das erste Kommen des Messias, das erste Kommen von Jesus Christus, kommen wir heute zu Psalm 88. Das ist wieder einer dieser Kreuzespsalmen, der die Leiden des Herrn Jesus prophetisch vorwegnimmt. Und was ganz besonders zu beachten ist, diese messianischen Kreuzespsalmen, die offenbaren uns noch mehr über die Empfindungen des Herrn am Kreuz, als was wir in den Evangelien beschrieben finden. In den Evangelien werden uns die äußeren Tatsachen der Kreuzigung Jesu gezeigt, während eben das Psalmenbuch uns die Empfindungen in der menschlichen Seele des Sohnes Gottes offenbaren. Lesen wir mal zusammen Psalm 88, alle Verse. Wer liest?
Ein Psalmlied der Söhne Korach, vorzusingen zum Reigentanz im Wechsel, eine Unterweisung Hemans des Esrachiters. Herr, Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige deine Ohren zu meinem Schreien, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleichgeachtet, die in der Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen. Dero, du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder, du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Meine Freunde hast du mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht, ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge sehnt sich aus dem Elend. Herr, ich rufe zu dir täglich, ich breite meine Hände aus zu dir. Wirst du an den Toten Wunder tun, oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt frühe vor dich. Warum verstößt du, Herr, meine Seele, und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir.
Danke. Ja, wir haben hier eine wichtige Überschrift, ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs. Es ist ja so, all diese Überschriften, die ja auch in den meisten Bibeln jeweils als Vers 1 oder Teil von Vers 1 gezählt werden, die gehören zum hebräischen Text. Man muss das also ganz klar unterscheiden von sonst eingefügten Zwischentiteln, wie das die meisten Bibelübersetzungen haben. In der alten Elberfelder, die ich benutze als deutsche Bibel, da hatte man von Anfang an verzichtet auf solche Zwischentitel, um eben dem Bibelleser nicht irgendwie bereits durch eine Auslegung schon eine ganz bestimmte Fährte vorzubereiten, sondern man sollte den Text völlig unbeeinflusst lesen. Das war die Überlegung der ursprünglichen Übersetzer. Das soll jetzt nicht ein Wort sein gegen Zwischentitel. Die sind Natürlich haben die auch ihre Berechtigung, man kann sich schneller zurechtfinden, man findet schneller etwas wieder, man findet einen Hauptgedanken, aber schnell in einem größeren Abschnitt. Aber es ist doch so, das gehört nicht zum Bibeltext. Und ich habe das schon wiederholt erlebt, gerade so in Bibelkreisen, dann sagt man, lesen wir diesen Abschnitt, und dann liest jemand zuerst mal die Überschrift in seiner Übersetzung, dann kommt der Bibeltext, als würde es dazugehören, ja? Aber jetzt gerade in den Psalmen gibt es oft solche, die den Psalm vorlesen, aber gerade eben diesen Titel, der nun zum Originaltext gehört, nicht liest. Nun, das gehört mit zum inspirierten Text. Also, von wem ist dieser Psalm? Ja, lauter? Von den Söhnen Korahs. Wer sind die Söhne Korahs? Oder man muss anders fragen, wer war Korah?
Es waren doch die Aufständigen unter Moses.
In der während der Wüstenwanderung, 4. Mose 16, Korah, Datan und Abiram haben eine Revolution ausgelöst. Mit 250 Männern wollten sie aufstehen gegen die Autorität von Mose als Volksführer und Aaron als hoher Priester. Und die wollten ihn quasi klar machen: Ihr müsst nicht meinen, ihr seid etwas Besseres, dass ihr da über uns regieren könnt. Wir haben die gleichen Rechte wie ihr. Und Gott hat diese Rotte Korahs wie dann bestraft? Nur ganz kurz.
Die sind ins Erdreich versunken.
Ja, also zunächst war es ja so, die ganze Rotte kam zur Stiftshütte. Und Gott hat dann Mose aufgerufen, er soll alles, das ganze Volk Israel, das sich dann eben auch da zum Zelt der Zusammenkunft hinversammelte, Mose soll also das ganze Volk aufrufen zur Absonderung. Die sollten also sich von den Zelten, die zu den Söhnen Korahs gehörten, ganz deutlich absondern. Frauen und Kinder standen an den Eingängen der Zelte und plötzlich öffnete sich die Erde und verschlang alle, die zu den Sippen der Söhne Korahs gehörten, mit aller ihrer Habe, während die Israeliten, die übrigen, schrien und eben das Sichere suchten. Und so sind die weggerafft worden. Und man hat den Eindruck, es hätte gar keine Überlebende gegeben. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass es doch gewisse Nachkommen von Korah gegeben hat. Die haben sich offensichtlich damals noch abgesondert im rechten Moment und die sind nicht umgekommen. Von denen erfahren wir in etwa 10 Psalmen, in den Überschriften, immer wenn es heißt, von den Söhnen Korahs. Das waren also solche, die sich bewusst waren, unser Vater kam in einer Revolution, in einem Aufstand gegen Gottes Autorität, kam er um. Er kam unter das gerechte Gericht Gottes. Wir wurden verschont aus reiner Gnade. Aber weil sie natürlich sich von dem Bösen getrennt hatten. Und das gibt natürlich diesen Liedern der Psalmen der Söhne Korahs schon ein ganz besonderes Gewicht. Eben es spricht schon bevor sie überhaupt begonnen haben, etwas zu sagen, spricht es schon von der Gnade Gottes. Und eben auch von dem gerechten Zorn Gottes. Nun wird allgemein gesagt von den Söhnen Korahs, aber dann wird hier noch ein spezieller Dichter hervorgehoben, nämlich Heman der Esrachiter. Ja. Wer war dieser Heman? Ist er unbekannt? Ja, das war einer der Kollegen von Asaph und Jedutun. Es war ja so, David hatte im Blick auf den damals künftigen Salomo-Tempel die Leviten neu organisiert, was Gesang und Musik anbetrifft. Und er hat also einen Chor organisiert von mehreren tausend Leviten. Die sollten nach bestimmten Abteilungen, nach bestimmten Ordnungen, sollten die täglich für den Gesang im Tempel besorgt sein. Also nicht, dass alle normalerweise gleichzeitig sangen, sondern in Abteilungen. Aber an die Spitze setzte er drei Dirigenten. Können wir ganz kurz aufschlagen, 1. Chroniker 25. Also diese drei, Asaf, Jedutun und Heman, die hatten die oberste Leitung über die Musiker und Sänger im Tempel. Das waren die drei, kann man sagen, Hauptdirigenten. Und wir sehen, es war auch so organisiert, dass jüngere Leute immer wieder nachrekrutiert wurden, geschult wurden. Darum hatten wir da in Vers 8 die Erwähnung von der Kundige mit dem Lehrling. Also die mussten eine musikalische Ausbildung im Tempel durchgehen. Und die oberste Verantwortung war eben bei diesen drei Männern. Und nun einer dieser drei, Heman, der Esrachiter, ist eben der Hauptdichter mit den Söhnen Koras, die da erwähnt werden, von Psalm 88. Nun wird hier aber noch mehr angegeben, nämlich auch die Art und Weise, wie man dieses Lied singen muss. Nach Machalat Leanot. Wie steht das in anderen Übersetzungen?
Nach Machalat zu singen, neue Revidierte.
Ah ja, und Leanot ist nicht erwähnt.
Nein, ein Maskil steht da bei mir noch.
Das kommt noch hier. Also nach Machalat, Leanot, ein Maskil. Steht das in anderen Übersetzungen nicht? Oder ist es bereits übersetzt? Ist da wie? Das ist eine eigenartige Übersetzung. Ja. Es ist nämlich so, Machalat heißt, das wird auch in der alten Elberfelder schön erklärt, in schwermütiger Weise zu singen. Und Leanot heißt, mit gedämpfter Stimme vorzutragen. Und das passt natürlich zum Inhalt des Psalmes, aber in Reigentänzen, das passt überhaupt nicht. Also, bei Machalat ist ja auch die Wurzel drin, schwach sein, krank sein. Das ist also die in schwermütiger Weise zu singen und eben mit gedämpfter Stimme. So haben wir immer wieder in den Psalmen solche Anweisungen, wie ein Psalm genau vorgetragen werden musste. Also ganz verhalten, mit gedämpfter Stimme sollte dieser Psalm gesungen werden. Nun, es geht hier in diesem Psalm um die Leiden des Herrn Jesus unter dem Zorn Gottes. Und zwar, ja, ja, genau, das ist die Bezeichnung seiner Sippe, so kann man sagen, nicht ein Stamm.
Weil das nämlich nachher nochmal erwähnt in 89 von Ethan, hat er auch
dem Esrachiter, genau, genau.
Darf ich da noch was dazu fügen?
Ja.
Zu dem Reigenkranz, da sehe ich jetzt gerade, die Übersetzung ist unsicher, steht da, Luther übersetzte von der Schwachheit des Elenden.
Aha. Da haben wir das Wort schwach, oder? Ja. Wie ich gesagt habe, die Wurzel Chalat. Das ist gut, aber das andere kann man gleich vergessen. Die hätten nicht nur gesagt, schreiben sollen unsicher, sondern sie hätten sagen sollen ganz falsch. Ja? Nein, es ist wirklich eben das, was eine innere Schwermut, Krankheit in der Seele ausdrückt. Ja? Das soll oder eben Schwäche ausdrückt, das sollte da zum Ausdruck kommen. Nun, wo sehen wir den Herrn Jesus da in diesen Versen unter dem Zorn Gottes? Können wir diese Verse zusammenfügen, gemeinsam?
Bereits in Vers 2.
Jawohl, was steht in Vers 2?
Des Tags habe ich geschrien,
Jawohl, das wäre jetzt mehr über die Zeit. Aber jetzt ausdrücklich, wo der Zorn Gottes, der über den Herrn kommt, beschrieben wird.
Einer der Ausrufe am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Wo kommt das vor?
In den letzten Worten am Kreuz. Eine der letzten Worte.
Jawohl, nun ist die Frage wahrscheinlich nicht ganz verstanden worden. Ich wollte sagen, wo jetzt in diesen Versen wird der Zorn Gottes ausdrücklich erwähnt? Nämlich Vers 4 war es. Gut, das ist nicht speziell der Zorn Gottes, oder?
17. Deine Zornfluten sind über mich hingegangen.
Jawohl, genau. Also da werden die Zornfluten Gottes erwähnt. Über ihn hingegangen, Vers 17. Aber jemand hat schon gesagt, Vers 8, nämlich. Jawohl, Zorn. Genau, bei mir steht dein Grimm, dein Zorn. Es ist nochmal ein anderes Wort, nicht wahr? Einfach zur Unterscheidung. Wir haben die Zornfluten in Vers 17 und hier haben wir eben Grimm als anderes Wort. Aber Zorn ist auch richtig, natürlich. Aber nur einfach, dass klar ist, es sind zwei verschiedene Wörter. Wo noch?
Vers 16, ich trage deine Schrecken.
Jawohl. Jawohl, aber wobei das drückt einfach aus, keine Gemeinschaft mit Gott, ja? Ist mir da, aber wo es eben ausdrücklich der Zorn Gottes erwähnt wird. Das ist nun ganz wichtig, um überhaupt das Geschehen am Kreuz richtig zu verstehen. Schlagen wir dazu auf aus Jesaja 53. Liest jemand Vers 10? Jawohl, die Elberfelder übersetzt hier noch trefflicher anstatt Krankheit. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Also es geht nicht da speziell um Krankheit, sondern einfach Leiden. Aber es ist ganz klar, Gott, der das tut. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und dann Vers 8 am Schluss. Wer liest das?
Wenn er sein Leben als Schuldopfer Vers 8.
Ja. Wegen der Übertretung meines Volkes.
Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, steht bei mir Vers 8.
Jawohl, weiter.
Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn die Strafe getroffen.
Jawohl, hat ihn die Strafe getroffen. Und da wird ganz klar gesagt, anstelle seines Volkes. Sein Volk hätte es verdient, aber ihn hat die Strafe getroffen. Nur das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Das, was die Menschen in ihrer Bosheit dem Herrn angetan haben, das hat die Sünden nicht weggenommen. Sondern das hat einfach umso mehr die Schuld der Menschheit vor Gott bis zur Spitze getrieben. Aber was nun wirklich die sühnenden Leiden des Herrn waren, das war in den Stunden der Finsternis, als Gottes Zorn den Herrn Jesus traf für unsere Schuld. Das heißt also, Gott hat ihn mit fremder Schuld, mit der Schuld aller derer, die an ihn glauben oder glauben würden, beladen und dafür gestraft. Also das Gericht Gottes, die Strafe Gottes, die über den Herrn Jesus kam, ist zu unterscheiden von dem, was die Menschen in ihrer Bosheit dem Herrn angetan haben. Und das sind Dimensionen, die werden uns in Ewigkeit übersteigen. Was dort zwischen Gott und seinem Sohn am Kreuz geschehen ist. Und das ist nun direkt in Verbindung, steht direkt in Verbindung mit der Tatsache, dass Gott seinen Sohn dann verlassen hat. Es wurde ja eben schon erwähnt, sagen Sie doch mal, Herr Bahr.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist einer seiner Ausrufe am Kreuz.
Das war ja eines der sieben Worte des Erlösers am Kreuz, Matthäus 27. Und das war nicht nur irgendein Ausruf der Not, sondern wirkliche Tatsache, Gott hatte den Herrn Jesus verlassen, wegen der Schuld, mit der er beladen war. Wenn wir dazu noch lesen aus 2. Korinther 5, wird das Ganze in seiner Dramatik noch deutlicher. 2. Korinther 5, Vers 20, Vers 21 meine ich. Kann das jemand lesen?
Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.
Jawohl. Also der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, dass Gott seinen Sohn am Kreuz betrachtete, als wäre er die Ursache alles Bösen in unserem Leben. Die Sünde in der Einzahl ist eine, besonders in den Briefen an die Römer und Galater, ein Ausdruck für die verdorbene, sündige Natur des Menschen. Aus der kommen die Tatsünden. Und so hat Gott seinen Sohn zur Sünde gemacht, das heißt, ihn juristisch hingestellt, als wäre er die Ursache aller Sünden, die aus der sündigen Natur des Menschen gekommen sind. Aber natürlich blieb der Herr Jesus in sich selbst vollkommen der Heilige, der Gerechte. Aber er hat diese Stellung so eingenommen. Und dann zweitens, also zur Sünde gemacht und mit den Sünden beladen, können wir dazu lesen aus 1. Petrus 2. Des Zusammenhangs wegen lesen wir mal von Vers 21 an.
Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, auch euch ein Beispiel hinterlassen, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich den übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holz getragen hat, auf das wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr ginget in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu den Hirten und Aufseher eurer Seelen.
Ja, danke. Also zuerst haben wir die Leiden des Herrn von Seiten der Menschen. Und insofern hat Christus eben ein Beispiel hinterlassen, weil auch Gläubige müssen leiden von der Ungerechtigkeit der Menschen um sie her. Also da hat der Herr ein Beispiel hinterlassen, aber wenn es darum ging, dass der Herr dann unter der Hand Gottes gelitten hat, da war er einzig in seinem Leiden. Da gibt es keine Parallelen zu dem, was wir leiden können. Also seine stellvertretenden Leiden, die waren einzigartig. Und das hängt damit zusammen, eben Vers 24, dass er unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Also Gott hat alle Sünden auf ihn getan und darum kam der Zorn Gottes über ihn. Also wenn wir zurückgehen zu Psalm 88, Vers 8, auf mir liegt schwer dein Grimm. Dann im gleichen Vers, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Die Wellen hier spielen natürlich an auf das Gericht Gottes in der Sintflut. Dort kam der Zorn Gottes in Form von Wasser und Wellen über die Erde Und der Herr Jesus vergleicht hier eben das Gericht Gottes, das er erduldet hat, als die Wellen Gottes, die ihn niederdrückten. Und dann, wie gesagt, in Vers 17, oder schon Vers 16 am Schluss, ich trage deine Schrecken. Und Vers 17, deine Zorngluten sind über mich hingegangen. Und im gleichen Vers, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Also diese vier Begriffe, dein Grimm, deine Wellen, deine Schrecken, deine Zorngluten, fünf, deine Schrecknisse. Und dann nochmals in Vers 18, sie haben mich umringt wie Wasser den ganzen Tag. Übrigens, Edi, du hast ja am Anfang gelesen, diese Stelle, und bei dir steht jeden Tag, oder wie steht es genau?
In welchem Vers?
Vers 18. Sie haben mich umringt wie Wasser.
Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal.
Ja, nicht jeden Tag, aber täglich. Das ist ein Übersetzungsfehler. Und zwar ist es so, im Hebräischen steht hier Kol Hayom. Das bedeutet den ganzen Tag. Wenn stehen würde Kol Yom, ohne den Artikel, dann heißt es täglich, jeden Tag. Das ist also auch im modernen Hebräischen macht man jetzt einen Ausdruck. Den ganzen Tag heißt Kol Hayom, täglich Kol Yom. Eine kleine Nuance, aber es geht ja darum, der Herr Jesus hat dieses Gericht nicht während mehreren Tagen getragen, sondern an diesem einen Tag, als der Zorn Gottes ihn am Kreuz getroffen hatte. Aber was doch zu sagen ist, an diesem einen Tag gab es eine Zeit des Lichts und eine Zeit der Finsternis. Und das kommt eben in Vers 2 bereits zum Ausdruck. Peter, das hast du ja schon erwähnt, oder? Kannst du es nochmals lesen? Jawohl. Das Gleiche hatten wir schon in Psalm 22 gefunden, wo der Psalm beginnt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Und dort haben wir ja auch einen ganz klaren Kreuzigungspsalm vor uns. Eben beginnt gerade mit diesem einen Wort, der sieben Worte des Herrn Jesus am Kreuz, und da wird auch gleich betont, des Tages, des Nachts. Diese Finsternis war ja etwas ganz Ungewöhnliches. Man hat auch außerbiblisch ein Zeugnis davon. Der samaritanische Geschichtsschreiber Tallus hat im Jahr 52 über diese Finsternis berichtet. Aber leider ist uns sein Werk verloren gegangen. Aber wie oft bei so antiken Geschichtsbüchern wurden die in späteren Geschichtsbüchern wieder zitiert. Und Julius Africanus hat im Jahr 220 ungefähr nach Christus diesen Tallus zitiert und schreibt dann, eben Tallus erwähnt diese Finsternis und er erklärt sie als eine Sonnenfinsternis. Unbegründet, wie mir scheint. Und so war natürlich der Einwand von Julius Africanus großartig, denn die Kreuzigung war ja um die Zeit von Passa und das fällt immer in die Zeit des Vollmondes. Und um Vollmond ist eine Sonnenfinsternis unmöglich, ja? Wegen der Position des Mondes, sonst gäbe es keinen Vollmond. Und es kommt dazu, eine Sonnenfinsternis kann ja höchstens eine Verdunkelung von wenigen Minuten zur Folge haben. Aber die Evangelien berichten, dass es eine Finsternis war von 3 Stunden, von 12 Uhr mittags bis 3 Uhr. Unmöglich eine Sonnenfinsternis. Und trotzdem, die Finsternis ist geschehen. Sie wird bezeugt im Neuen Testament durch Matthäus und Lukas. Aber eben auch durch Tallus, außerbiblisch, und sie war eben prophetisch angekündigt. durch solche Andeutungen im Psalm 88, Psalm 22, noch deutlicher Jesaja 50. Jesaja 50, Vers 3.
Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen Sacktuch als Kleid an.
Jawohl. Und der nächste Vers spricht dann über den leidenden Messias. Vielleicht, weil wir nicht alles lesen können, lesen Sie gleich Vers 5.
Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen.
Vers 6.
Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
Jawohl. Da haben wir den leidenden Messias, der gepeitscht wird, ich bot meinen Rücken den Schlagenden, der misshandelt wurde von den Soldaten, meine Wangen den Raufenden. Das zeigt übrigens, dass der Messias, so wie das natürlich für alle Juden üblich war, im Altertum ein Bart trug. Raufen kann man ja nicht mit glatten Wangen. Meine Wangen den Raufenden und er wurde angespien. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und in diesem Zusammenhang eben Vers 3, ich kleide die Himmel in Schwarz oder Trauerschwärze und mache Sacktuch zu ihrer Decke. Das wird also angedeutet in Psalm 88. Und wir müssen auch den Bezug sehen zu dem Ausdruck in Vers 6, du hast mich in eine tiefe Grube gelegt, oder wörtlich sogar, du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse. Und wo haben wir Finsternis nochmals? Vers 13. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder. Gut, das bezieht sich dann schon auf das Totenreich. Aber Vers 7, du hast mich in Finsternisse gelegt. Und das Maß der Leiden des Herrn kommt so eindrücklich zum Ausdruck in Vers 4, denn satt ist meine Seele von Leiden. Und der Tod wird auch so schrecklich beschrieben. Und zwar müssen wir uns ja wieder ganz im Klaren sein, was das für den Herrn war. Wir sind durch die Folgen der Sünde schon so gewohnt, dass an den Tod gewohnt, als etwas, das einfach irgendwie dazugehört. Aber wir müssen immer wieder aus der biblischen Perspektive sehen, der Tod ist etwas völlig Unnatürliches. Das war nie Gottes Wille, dass der Tod in dieser Schöpfung herrschen sollte. Das kam erst mit dem Sündenfall. Und so ist der Tod, wie Hiob 18 das sagt, eigentlich der König der Schrecken. Aber der Herr Jesus kam in diese Welt und er konnte sagen, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er war das Leben in Person. Und nun sollte er in den Tod gehen, weil er beladen worden war mit unseren Sünden, den Sünden aller, die an ihn glauben, und zur Sünde gemacht. Und darum sind all diese Verse, die vom Tod sprechen, für ihn noch viel schrecklicher als für uns. Vers 4, und mein Leben ist nahe am Scheol. Dann Vers 5, ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Und wo finden wir das Grab weiter erwähnt?
Vers 6.
Jawohl, nämlich?
Unter den Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen.
Jawohl, und das wird dann noch weiter ausgeführt.
Du hast mir die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen.
Jawohl, und noch vorher, von denen, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Genau. Und weiter.
Vers 12. Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund deiner Treue.
Jawohl, da haben wir zwei Ausdrücke wieder. Das Grab und dann der Abgrund. Wir kommen auf diesen Ausdruck noch zurück. Und gleich der Vers davor.
11. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Gestorbenen auferstehen, dich preisen?
Jawohl, die Gestorbenen, wörtlich steht im Hebräischen die Schatten. Werden als Schatten beschrieben. Und Vers 13.
Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens?
Jawohl. Also haben wir eine Fülle von Beschreibungen des Zustandes des Todes. Beginnen wir mal mit Sheol in Vers 4. Wahrscheinlich ist das bei anderen nicht mit dem hebräischen Wort, sondern mit einer Übersetzung wiedergegeben. Wie steht das?
Totenreich.
Totenreich, ja. Wir müssen da ganz kurz uns im Klaren werden, was ist der Sheol nach der Bibel? Was meint dieser Ausdruck?
Getrennt von Gott.
Ja. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Gibt es noch weitere Beiträge? Was ist der Sheol im Alten Testament? Ja. Ja. Also Sheol, das... Jawohl, also Sheol, sagt er, kommt von der Wurzel Sha'al, verlangen, fordern. Und der Sheol ist also der Fordernde, der ständig, eben wie er sagt, wie Erich sagt, der Opfer fordert und sie verschlingt. Weiter, was ist der Sheol noch? Also wird dieser grimmige, unersättliche beschrieben. Vielleicht noch als Parallele dazu, wo diese Wortherkunft auch deutlich durchschimmert, in Sprüche 30, Vers 15 heißt es, der Blutegel hat zwei Töchter. Wie heißen die? Gib her, gib her. Und jetzt kommt's. Drei sind es, die nicht satt werden. Vier, die nicht sagen, genug. Der Sheol, das Totenreich, der Fordernde, der bekommt nie genug. Und dann der verschlossene Mutterleib. Es gibt einfach kein Kind. Ja? Die Erde, welche des Wassers nicht satt wird. Und schließlich das Feuer, das nicht sagt, genug. Je mehr man Holz nachschiebt, das Feuer sagt nie, jetzt reicht es eigentlich mal. Ja? Jetzt bin ich satt. Und so ist also der Sheol unter diesen, die nie satt werden. Ja, weiter zum Sheol.
Hat das auch mit dem Stamm Sheelah zu tun? Frage?
Ja, genau. Mhm. Sheelah kommt von Sha'al, fragen, ja. Aber eben kann auch die Bedeutung haben von fordern. Ja, fragen, fordern. Es ist so, im Alten Testament ist also der Sheol einfach der Zustand des Todes. Aber je nach Bibelstelle wird der diesseitige Aspekt damit bezeichnet oder der jenseitige Aspekt. Also der diesseitige Aspekt des Sheols ist das Grab. Schlicht das Grab. Also sehr oft bedeutet Sheol einfach das Grab, da wo der tote Körper eben hineingetan wird. Und wenn es jetzt eben hier heißt, im Sheol, wer steht da auf, um dich zu preisen? Wo war das? Welcher Vers? Im Psalm 88.
Vers 11.
Jawohl, wer liest?
Wirst du an den Toten Wunder
Jawohl, also alle die, die im Grab sind, diese Körper, die bekommen nichts mit davon, was Gott tut auf dieser Erde und all die Wunder, die er tut an seinem Volk. Und sie stehen auch nicht auf, sie preisen Gott nicht mehr. Und dabei, ohne den Körper, wie würden wir heute Gott loben? Wir hätten keine Stimme, zum Beispiel. Und ich meine, es ist ja nicht nur die Stimme, sondern überhaupt unser ganzer Körper ist der Resonanzkörper, damit wir singen können. Wenn wir singen, schwingt ja eigentlich, oder sollte so sein, wenn man richtig singt, dass der ganze Körper mitschwingt. Und eben, das fällt alles weg. Die, die im Grab sind, haben nichts mehr damit zu tun. Und dann wird in Vers 13 eben gesprochen über das Land der Vergessenheit. Sie sind in der Finsternis. Das ist die diesseitige Aspekt. Aber Sheol kann eben auch bedeuten der jenseitige Aspekt. Und das bedeutet aber für den geretteten Menschen, schon im Alten Testament, bedeutet das das Paradies. Bereits in Prediger 12 wird uns gezeigt, mit dem Tod ist nicht einfach die Existenz ausgelöscht. Schlagen wir mal auf, Prediger 12. Da wird das Altwerden beschrieben. Und dann schließlich der Tod. Wer könnte uns lesen? Prediger 12, Vers 5, ganz am Schluss. Noch ein bisschen weiter, das ist noch zu früh. Ganz am Schluss von Vers 5. Denn der Mensch geht hin.
Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse.
Weiter.
Ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat.
Jawohl. Also, denn der Mensch geht hin, wörtlich zu seinem ewigen Haus. In Ihrer Übersetzung war das ein bisschen umschrieben, aber der Ausdruck, das ewige Haus, ist eben im Hebräischen der Ausdruck für den Friedhof. Ja? Kann man sehen an jüdischen Friedhöfen Beta Olamim, das Haus der Ewigkeiten, das ist der Friedhof. Also der Mensch geht zu seinem ewigen Haus, das ist der Friedhof. Die Klagenden ziehen umher auf der Straße, das ist der Trauerzug. Und Salomo sagt ja ab Vers 1, der Mensch soll an seinen Schöpfer denken, bevor er eben alt wird und nicht mehr kann und nicht mehr mag. Und bevor, so geht das weiterhin hier in Vers 6, bevor oder ehe zerrissen wird die silberne Schnur, zerschlagen die goldene Schale, zerbrochen der Eimer am Quell. Das ist eine eindrückliche Beschreibung des Todes und seiner Folgen. Die silberne Schnur, das ist das Rückengrat, das ja etwas ganz besonders Wichtiges ist, aber auch Delikates, dem man ganz besonders Sorge geben muss, denn in dieser silbernen Schnur sind ganz wesentliche Neuronen, Nervenbahnen untergebracht, aber die zerbricht dann, die silberne Schnur, und dann zerschlagen die goldene Schale. Das ist eben das, worauf der Mensch im Allgemeinen so besonders stolz ist. Das ist diese Schale da oben, wo das Gehirn drin versorgt ist. Das ist die goldene Schale, aber der Schädel geht auch kaputt. Und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne. Die Schöpfwelle an der Zisterne, das ist ein Bild des Herzens. Ja, das ist der Motor, mit dem man die Flüssigkeit unten aus dem Brunnen heraufholt. Das ist die Pumpe, das Herz, die Schöpfwelle. Und da haben wir auch gleich die Erklärung, was denn eben der Eimer am Quell ist. Das ist eben dieses Gerät oder dieses Gefäß, das die Flüssigkeit beinhaltet, die dann durch die Schöpfwelle in Bewegung gesetzt wird. Und wir sprechen ja von den Blutgefäßen. Ja, der Eimer am Quell, das sind die Blutgefäße. Also es geht alles kaputt. Eimer am Quell zerbrochen, die Schöpfwelle an der Zisterne zerschlagen und der Mensch kehrt zum Staub zurück. Aber, das war ja der langen Rede kurzer Sinn, darauf wollte ich hinaus, der Geist kehrt zu Gott zurück. Und das zeigt schon alttestamentlich, es gibt einen diesseitigen Aspekt des Scheols. Der Mensch kehrt zurück zum Staub, die Schale geht kaputt, die silberne Schnur wird zerbrochen und so weiter. Und einen jenseitigen Aspekt, der Geist geht zu Gott. Aber, ganz besonders das Neue Testament macht uns klar, für den verlorenen Menschen, der zu Lebzeiten nicht die Vergebung Gottes in Anspruch genommen hat, bedeutet das etwas Schreckliches, das Gefängnis, der Ort der Qual, noch nicht die Hölle, die ist leer, bis heute. Der Ort der Qual, der Herr Jesus spricht darüber in Lukas 16, über den Hades, wo der reiche Mann nach seinem Tod hinkommt. Und dieser Ort wird genannt eben Hades in Lukas 16, Vers 23. Und dabei ist noch wichtig zu beachten, das ist eine Geschichte, die der Herr da erzählt, über den reichen Mann und Lazarus, die ins Jenseits kommen. Es wird nämlich nicht eingeführt, dass der Herr da ein Gleichnis erzählt. Und es ist auch gar kein Gleichnis. Es gibt nämlich kein einziges Gleichnis im Neuen Testament, wo Eigennamen vorkommen. Und hier wird gesprochen über Lazarus, über Abraham und die Propheten, über Mose. Das kommt nie vor in den Gleichnissen. Das ist eine Geschichte. Also, dieser Mann ist im Hades und dieser Ort wird beschrieben für ihn in Lukas 16, Vers 29, Ort der Qual. Dieser gleiche Ort wird beschrieben in 1. Petrus 3, Vers 20. Ich sage das nur für die, die sich Notizen machen, als das Gefängnis. 1. Petrus 3, Vers 20. Das Gefängnis. Die warten dort bis zur Auferstehung am jüngsten Tag nach dem tausendjährigen Reich, wenn dann der Herr Jesus, der Sohn Gottes, auf dem großen weißen Thron sitzen wird, um die Toten zu richten. Das wird beschrieben am Schluss von Offenbarung 20 und dann werden die Verurteilten in den Feuersee geworfen. Erst dann kommt die Hölle. Also das Totenreich ist für die verlorenen Menschen ein Ort des Schreckens, des Wartens auf das endgültige Gericht. Jetzt ist es aber so, in Lukas 16 hatten wir den griechischen Ausdruck Hades. Das ist gleichbedeutend wie Sheol auf Hebräisch. Wobei Hades, das Wort kommt, weiß jemand woher? Ja, da kommt es natürlich auch vor, aber was bedeutet das Wort eigentlich? Ja, der Unsichtbare. Aides. Und dann wurde es aspiriert. Haides. Aber Aides ist eigentlich das Alpha Privativum, das also etwas verneint. Aides ist der Unsichtbare. Das ist einfach der unsichtbare Bereich des Todes. Von dem wird auch in der Mythologie gesprochen, aber die Bibel nimmt diesen griechischen Ausdruck als Übersetzung des alttestamentlichen Sheol. Also ist der unsichtbare Bereich, wo wir Menschen eben nicht hineinschauen können. Es sei denn, dass eben uns die Bibel den Vorhang öffnet, wie zum Beispiel in Lukas 16. Aber von dem Herrn Jesus steht auch in Psalm 16, diesen Psalm hatten wir ja auch schon mal studiert, als messianischen Psalm, dort sagt er, du wirst meine Seele dem Scheol nicht lassen. Und dieser Vers wird ja zitiert von Petrus in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Und dort sagt er, du wirst meine Seele dem Hades nicht lassen. Nun, der Herr Jesus ging auch ins Totenreich, aber für ihn war das Totenreich das Paradies. Darum sagt er dem Mitgekreuzigten, der sich im letzten Moment noch bekehrte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also für die erlösten Menschen im Alten und im Neuen Testament ist der Scheol, der Hades, das Paradies, Glückseligkeit. Paulus sagt ihm, es ist besser abzuscheiden und bei Christus zu sein. Philipper 1, Vers 20. Bei Christus. Das Paradies bei Christus. Aber es ist eben nicht ein Zustand der Vollendung. Der Körper fehlt. Und darum ist es, das ist einfach nicht der abgeschlossene Zustand. Aber doch so, dass Paulus sagt, es ist besser abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist weitaus besser als hier. Und diese Gläubigen warten dann eben auf den Tag der Entrückung, der Wiederkunft Jesu für die Gemeinde. Und dann werden all diese Seelen, die im Paradies sind, die Auferweckung ihres Körpers erleben. Der Körper wird wieder auferweckt und mit Seele und Geist vereinigt. Und das ist dann die Vollendung.
Aber das ist doch ein neuer Leib dann.
Es ist ein neuer Leib in dem Sinn, dass er eben unsterblich ist, nicht mehr krank wird, aber es ist der alte Leib, der auferweckt wird. Also Gott lässt eben die Leiber, die der Entschlafenen, wieder aufstehen. Und so war es ja auch der Leib, der Leib des Herrn Jesus, der im Grab war, dieser Leib wurde auferweckt, nicht ein anderer. Und es ist ja so, genau wie Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird er machen, nicht aus dem Nichts, sondern wird diese Erde zuerst auflösen. Die Elemente werden aufgelöst werden im Brande, sagt 2. Petrus 3, und dann umgewandelt werden. Darum steht in Hebräer 1, Vers 10, du hast im Anfang die Erde gegründet, und da heißt es, Himmel und Erde, sie werden veralten und sie werden verwandelt werden. Sie werden verwandelt werden. Das ist der gleiche Ausdruck wie in 1. Korinther 15, 51 und folgende, wo es steht, vom Körper der Gläubigen, die die Entrückung erleben werden, noch als Lebendige, ihr Körper wird verwandelt werden. Das heißt also, es ist die gleiche Substanz, die umgewandelt wird in einen unsterblichen Körper. Und so erklärt Paulus in 1. Korinther 15, die Auferstehung ist genauso wie bei der Landwirtschaft. Man sät ein Samenkorn. Und aus diesem Samenkorn, das man sät, kommt dann die Pflanze. Ist nicht wesensmäßig etwas anderes, sondern das, was herauswächst, das ist wesensmäßig der Samen. Und so wird der Körper, der ins Grab gelegt wird, wesensmäßig derselbe Körper sein, aber umgewandelt, sodass Paulus sagt, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Ehre, es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Aber das ist schon wichtig, dass man klar festhält, es ist nicht plötzlich ein neuer Körper, der aus anderer Substanz gemacht wäre, sondern es ist der alte Körper, der wieder auferstehen wird.
Da wäre ja? Doch der Kreis wieder ein Kreis und das Baby, das gestorben ist, wieder ein Baby.
Nein, das wird eben nicht, das wird nicht so gesagt, dass man quasi dem Alter entsprechen würde, bei dem man gestorben ist. Denn es ist ja so, in der Auferstehung wird ja auch kein Altern mehr sein. Sondern eben es ist der perfekte, der vollendete Zustand. Das Baby ist ein Mensch in Entwicklung, das aber in der Entwicklung das Ziel noch nicht erreicht hat. Nur, das macht das Baby nicht irgendwie weniger wertvoll, oder? Denn ich bin auch ein Mensch in Entwicklung. Oder mit 50 entwickelt man sich abwärts, aber man ist auch ein Mensch in Entwicklung. Und das ist ja nicht, dass man deswegen weniger Wert hat. Ja, aber das Ziel ist quasi der erwachsene Mensch, so wie Gott Adam gemacht hat. Gott hat Adam nicht als Baby erschaffen, sondern wären wir 5 Minuten nach der Erschaffung dazugekommen, wir hätten gedacht, 20, 22, irgend sowas, oder? Ich rate jetzt mal. Und ja, aber es war ein ausgewachsener, heiratsfähiger Mann. Und das ist eigentlich das Ziel. Und so ist die Auferstehung eben auch zu verstehen als etwas, das uns zur Vollendung führt. Und es wird auch gesagt, Hebräer 11 am Schluss, wird die Auferstehung genannt, das Vollendetwerden. Ja, das beinhaltet eben auch diesen Gedanken. Gut, jetzt sollten wir aber Pause machen. Ja, so ungefähr eine Viertelstunde. Und dann fahren wir weiter mit Psalm 88. Das war so jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich denke, das sind ganz grundlegende Gedanken, die muss man immer wieder repetieren. Wir haben vor der Pause in einem Exkurs uns mit dem Scheol, mit dem Hades beschäftigt, mit dem diesseitigen und dem jenseitigen Aspekt, zwei verschiedene Seiten. Wir haben gesehen, im Psalm 88 wird ganz besonders eben dieser diesseitige Aspekt des Totenreiches betont. Aber auch der jenseitige Aspekt besteht aus zwei Seiten. Das, was der Scheol ist für die verlorenen Menschen, und etwas völlig anderes, das, was der Scheol ist für die erlösten Menschen. In der Pause wurde... Ja, Erich? Genau. Ganz genau, also der Apostel Paulus. Entschuldigung, fahr weiter. Ja, also was hat das zu bedeuten, dass Paulus in 2. Korinther 12 davon berichtet, dass er in den Himmel entrückt wurde, ins Paradies, und er hörte dort Worte, die der Mensch nicht sagen kann? Das war wirklich, wie du eigentlich die Antwort bereits gegeben hast, dazu da, dass der Apostel Paulus wirklich darüber berichten konnte, was das Paradies ist, was es heißt, bei Christus zu sein, nach Philipper 1, weil er eben in dieser Entrückung das auch tatsächlich zu Lebzeiten schon erfahren hatte. Und das war so eine überwältigende, spezielle Offenbarung, dass er dann auch sagt in 2. Korinther 12, dass deswegen Gott ihm einen Dorn ins Fleisch gegeben hat, ein Leiden, das ihn demütig halten sollte, wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen, die er erfahren hatte. Aber es ist, wie du sagst, dazu da, damit wir wirklich eben durch direkte Offenbarung Gottes wissen, was das Paradies beinhaltet. Wer war im Neuen Testament auch zu Lebzeiten schon im Paradies? Entrückt? Johannes? In Offenbarung 4, Vers 1 sagt er, ich sah eine geöffnete Tür im Himmel und dann eine Stimme sagt, komm hier herauf. Er kommt hinauf und ist gleich im Allerheiligsten im dritten Himmel. Denn er sieht den Thron Gottes, dazu gehört ja auch die Bundeslade mit den 4 lebendigen Wesen, den Cherubim, um den Thron Gottes her. Dann sieht er das Lamm Gottes, den Herrn Jesus im Paradies. Er sieht die 24 Ältesten und so weiter und so fort. Er sieht die Engel, Offenbarung 4, 5, gehört alles direkt zusammen, auch Kapitel 6 noch. Das war auch eine Entrückung in den dritten Himmel, ins Paradies. Und so wird also wirklich in der Bibel dieser Vorhang zum Jenseits auf ganz erstaunlich weite Art und Weise gelüftet, sodass wir direkte Informationen haben und nicht einfach sprechen von Vermutungen und von Mutmaßungen, sondern wir haben wirklich ganz klare Offenbarung darüber.
Rose, darf ich noch eine Frage stellen?
Ja?
Die Erklärung Jesu, kann man da auch sagen, es wurde so dieser Vorhang geöffnet, dass Petrus, Jakobus und Johannes in das Paradies reinschauen konnten und Elia und Mose sprachen mit Jesus?
Ja, also der Berg der Verklärung, Matthäus 17, das war jetzt aber nicht eine Entrückung in den Himmel, sondern sie waren ja da auf dem Berg, hier auf Erden. Aber Mose und Elia erlebte eine Vorauferstehung, ja, war dort gegenwärtig, körperlich gegenwärtig, und der Herr Jesus wurde umgewandelt eben auf diese Art, wie er dann im tausendjährigen Reich als König erscheinen wird. Und so war das für sie eine Vorwegnahme des tausendjährigen Friedensreiches hier auf Erden. Und der Herr Jesus sagt ja gerade davor in Matthäus 16 am Schluss, es sind gewisse unter euch, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Sohn des Menschen gesehen haben, kommen in der Herrlichkeit seines Reiches. Das war dann eben Petrus, Johannes und Jakobus, die das wirklich auf Erden schon erlebt haben. Und der Sinn dafür ist der, das war für sie gewissermaßen wie ein Unterpfand, eine Garantie, dass all die Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den verherrlichten, triumphierenden Messias, dass die auch noch in Erfüllung gehen werden. Aber zuerst sollte der Messias kommen als der Leidende, verachtet und abgelehnt, aber die Verheißungen über sein Königtum, die sind nur für die Zukunft aufbehalten, und diese Erscheinung war gewissermaßen eine weitere Bestätigung, das wird alles noch kommen. Ja?
Und wie war es bei Hesekiel, was er da sah?
Hesekiel 40 bis 48.
Am Anfang, Hesekiel 1.
Ja, in Hesekiel 1, da sah er den Thron Gottes mit den Cherubim. Das war eigentlich eine Vision von Gottes Gegenwart im Allerheiligsten des Salomo-Tempels. Das war ja die Zeit, das war kurz bevor der Salomo-Tempel zerstört werden sollte. Und die Herrlichkeit des Herrn, also die Wolkensäule, sollte den Tempel verlassen. Und so wie es eben im Tempel diese vier Cherube gab, aus Gold, nämlich die zwei von der Bundeslade, und zwei weitere, die Salomo gemacht hatte, aus Olivenholz, überzogen mit Gold. Das waren Abbilder einer wirklichen Realität von Engeln, die eben im Allerheiligsten gegenwärtig waren. Und dazu dann eben die Wolke der Herrlichkeit. Die wird in Hesekiel 1 genannt, die Herrlichkeit des Herrn. Und Hesekiel sieht also diesen Thron Gottes, übrigens mit Rädern, ja, und das muss man ja auch darauf hinweisen, Salomo hat ja auch Räder gemacht auf der Seite dieser vier Cherube im Allerheiligsten. Das steht nur an einer Stelle, ich kann das gleich angeben, 1. Chroniker 1. Ja, das ist nicht so bekannt, dass es auch noch Räder im Allerheiligsten gab. Als die Indianer in Amerika noch nichts davon wussten. Ja, 1. Chroniker 28, 18. Und so sah Hesekiel gewissermaßen die Realität dessen, was im Salomo-Tempel nur bildlich dargestellt war. Und er sah dann auch in den Kapiteln 8 bis 11, wie dann eben diese vier Cherube zusammen mit der Wolke der Herrlichkeit den Salomo-Tempel nach Osten verließen. Ist das Antwort genügend? Gut, jetzt hat man mir noch eine Frage gestellt in der Pause. Wir haben ja vom Auferstehungskörper etwas gehört, und da gibt es ja diesen schwierigen Ausdruck in 1. Korinther 15, es wird auferweckt werden, ein geistlicher Leib. Und das könnte ja ein Argument dafür sein, dass also der Auferstehungskörper nicht wirklich körperlich ist, sondern irgendwie etwas Geistiges, ja? Ich gebe die Stelle nur an. Das ist 1. Korinther 15, Vers 44. Da steht, es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Ja, was ist das? Ein natürlicher Leib, also das ist dieser körperliche, stoffliche Leib und dann eben der Auferstehungsleib und nicht stofflich, geistig, könnte man sagen. Aber was steht eigentlich im Griechischen für natürlicher Leib? Weiß das jemand? Ja, psychischer Leib, seelischer Leib, habe ich gehört, ja? Ja, es steht Psychikos. Also der Leib heute wird bezeichnet als ein seelischer Leib. Ja, ist er deswegen nicht so ganz stofflich? Nein, er ist hundertprozentig stofflich. Warum heißt er seelischer Leib? Ja, weil Adam, von dem wir abstammen und sein Bild tragen, wurde nach seiner Erschaffung genannt eine lebendige Seele. Ein lebendiges Wesen. Wir tragen sein Bild und darum ist unser Leib ein psychischer, ein seelischer Leib. Nun, warum wird der Auferstehungsleib geistiger Leib genannt? Weil Christus, der hier genannt wird, der letzte Adam, er ist ein lebendig machender Geist. Und zwar, merken wir, bei Adam, es ist passiv, er wurde zu einer lebendigen Seele. Und bei Christus heißt es, er ist ein lebendig machender Geist, weil er die Kraft in sich hat, Tote aufzuerwecken. Nicht nur einfach, er hat passiv das Leben, wie Adam, sondern er ist der, der Leben gibt. Aber der Herr Jesus war nach seiner Auferstehung eben nicht einfach ein Geistwesen. Darum heißt es auch in Lukas 24, als der Herr in der Mitte der Jünger erscheint und sie erschrecken und meinen, es sei ein Gespenst, sie sehen einen Geist, dann sagt der Herr Jesus, kommt, seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Das heißt Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Also sein Auferstehungskörper war ganz klar stofflich, Fleisch und Knochen. Man findet im Alten Testament eben beide Ausdrücke. Man findet für den natürlichen Körper Fleisch und Blut, ja, oder auch Fleisch und Knochen. Adam sagt zum Beispiel von Eva, diese ist nun Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Ja. Und so sagt der Herr, er hat Fleisch und Knochen, also einen wirklich stofflichen Körper. Also das Ganze wird gelöst, indem man sieht, der Gegensatz ist eben nicht einfach natürlich-geistig, sondern seelisch-geistig. Aber die Ausdrücke haben nicht Bezug auf das Wesen des Körpers, seine Stofflichkeit oder Nichtstofflichkeit, sondern die Ausdrücke haben Bezug auf das Vorbild. Adam, eine lebendige Seele, Christus, ein lebendig machender Geist. Gut, gehen wir weiter in Psalm 88. Aber man kann ja immer noch zwischendurch dann Fragen einbringen. Also wir haben gesehen, wie schrecklich das für den Herrn war, in den Tod zu gehen, weil er das Leben ist. Und das macht uns übrigens auch verständlich, warum der Herr im Garten Gethsemane so intensiv gebetet hat. Gut, er hat einerseits als der Vollkommene gesehen, dass er mit diesem Schmutz der Sünde beladen werden sollte, zur Sünde gemacht werden sollte. Ein so schrecklicher Gedanke. Und er hat auch gesehen, dass er unter das Gericht Gottes kommen wird. Als Stellvertreter. Und drittens hat er gesehen, dass er, der das Leben ist, als Mensch wird in den Tod gehen müssen. Und so hat der Herr intensiv gebetet, sein Schweiß ist geworden wie Blutstropfen. Das ist ja ein Phänomen, das man in der Medizin kennt, aber nur in ganz, ganz extremen seelischen Nöten. dass also effektiv Blut aus der Blutbahn ins Gewebe austritt und man Blut schwitzt. Also wortwörtlich. Ja, und so hat der Herr gebetet: Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber es war nicht möglich, weil wir sonst alle verloren gegangen wären. Und so hat der Herr das auf sich genommen. Aber schauen wir mal in Psalm 88, wie er betet, in Vers 15. Wer liest?
Warum, Herr, verwirfst du meine Seele? Verbirgst du dein Angesicht vor mir?
Ja, merken wir die Parallele zu Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Warum macht deutlich, dass er das nicht verdient hat. Wenn man verdienterweise unter dem Zorn Gottes steht, dann muss man nicht mehr sagen, warum. Die beiden Mitgekreuzigten, für die war klar, warum sie gekreuzigt waren. Und der eine hatte dann auch in Lukas 23 zum Ausdruck gebracht, wir empfangen, was unsere Taten wert ist. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Also für sie war es nicht ein Warum müssen sie leiden. Aber der Herr kann fragen, warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Und so hat Gott sich wirklich von dem Herrn Jesus in den Stunden der Finsternis, als er Sündenträger war, abgewandt. Aber warum? Die Frage warum stellt er, damit wir sie beantworten. Und wohl uns, wenn wir beantworten können, wegen meiner Sünde. Wegen meiner Sünde, die der Herr getragen hat, hat der Herr ihn verworfen, sein Angesicht vor ihm verborgen. Und dann sehen wir noch einen Schmerz des Herrn, den er am Kreuz erlebt hat. Vers 9. Sieht man das? Jawohl. Seine Bekannten von mir entfernt. Alle seine Jünger haben ihn verlassen. Und der letzte Vers sagt, lesen Sie auch noch.
Letzte, Vers 19.
Ja.
Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir.
Jawohl. Oder Freund und Genosse, meine Bekannten entfernt. Und das hat der Herr erlebt, indem eben die Jünger geflohen sind. Aber wir sehen, wie Frauen in der Nähe des, also abseits des Kreuzes waren. Können wir das kurz aufschlagen? Matthäus 27, Vers 55. Aber eben auch in sicherem Abstand. Matthäus 27, Verse 55 und folgende. Jawohl. Und dann haben wir eben auch in den Parallelstellen diese Beschreibung, wie sie abseits stehen. Und eben der Herr verlassen, allein. Und er sagt sogar in Vers 9, hast mich ihnen zum Greuel gesetzt. Nämlich dadurch, dass er so entstellt wurde durch die Misshandlungen, das Peitschen der Römer war ja nicht nur ein Peitschen, sondern an den Riemenenden waren ja normalerweise Widerhaken oder spitze metallene Gegenstände angebracht. Die haben den ganzen Rücken in eine blutige Masse verwandelt Und davon spricht ja auch ganz ausdrücklich Psalm 100. Kann uns jemand Vers 3 vorlesen?
Unseren Rücken haben sie bearbeitet wie einen Acker, in dem man Hefe feuchtet blüht.
Jawohl. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Und genau so sieht das aus. Wenn man mal ein richtiges Bild sieht, zum Beispiel von einem, es gibt ja noch Fotoaufnahmen von geschlagenen Sklaven im alten Amerika. Das sieht genau so aus, wie Furchen, die durch den Acker gezogen worden sind. Und in Jesaja 52 lesen wir ja Folgendes. Liest uns da jemand Jesaja 52, Vers 14?
Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder.
Jawohl. Es ist so, der hebräische Text ist ziemlich schwierig zum Übersetzen. Ganz wörtlich auf Deutsch, sinngemäß kann man es gut übersetzen. Aber der Sinn ist dieser, gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, weg von dem irgendeines Mannes und seine Gestalt weg von der Menschenkinder. Das heißt, er war nicht mehr menschenähnlich. Also durch die Misshandlung. Auch die Krone, die Dornenkrone, die er das Blut in Rinnsalen runterfließen ließ, verfilzt mit dem Haar, das bot eine Schreckenserscheinung und das umschreibt der Herr so: Du hast mich ihnen zum Greuel gesetzt. Ja, aber jetzt erinnern wir uns nochmals, am Anfang haben wir gesehen, dieser Psalm musste in schwermütiger Weise mit gedämpfter Stimme vorgetragen werden. Aber wo? Wo haben die Leviten die Psalmen aufgeführt?
Im Tempel?
Im Vorhof? In welchem Vorhof? An den großen Festen, am Passafest, Pfingstfest und Laubhüttenfest, da waren ja so viele Leute da, da ging man in den Frauenvorhof. Das war also die Synagoge unter freiem Himmel für die großen Feste. Aber außerhalb dieser drei Wochen, in der übrigen Zeit des Jahres, wo haben die aufgeführt? Wie? Ist das nicht bekannt? Im innersten Vorhof beim Altar. Also da, wo man tagtäglich die Opfer schlachtete und auf dem Altar darbrachte, da wurde auch dieser Psalm gesungen. Und es ist ja klar, aus der Beschreibung von Heman im Alten Testament, dass dieser Psalm mit seinem Leben keinen Bezug hatte. Sondern Heman hat, da er ein Prophet war, und wir haben ja gelesen in 1. Korinther 25, er und auch andere, die haben mit den Musikinstrumenten geweissagt. Damit ausdrücklich dieser weissagende prophetische Charakter ihres Dienstes beschrieben. Das war eine prophetische Weissagung hin auf die Leiden des Christus. Aber eben gesungen, aufgeführt, in Verbindung mit den Opfern. Nicht irgendwo im Tempel, sondern wirklich beim Altar. Das macht das Ganze eben noch viel ergreifender. Und auch klar, damit man sieht, dass das ein Hinweis ist auf die Leiden des Messias. Ja?
Gerade zu diesem Vers 1 ist der Begriff, die Söhne Korachs übertragen gemeint, denn mein eine der Heman war ja, lebte zur Zeit Davids und Korach und seine Söhne lebten zur Zeit des Sinai, des Zuges durch das Sinai-Gebiet.
Ach so, nein, der Ausdruck Söhne bedeutet einfach Nachkommen. Ich war der Herr Jesus wird ja auch genannt Sohn Davids, aber er war ein Nachkommen von David über viele Generationen zurück. Also Sohn bedeutet in der Bibelsprache einfach Nachkomme. Natürlich normalerweise gerade der unmittelbare Nachkomme als Sohn, aber dann eben. Ja, genau. Nein, also die Söhne Korahs, die lebten so, die so gedichtet haben, Psalmen geschrieben haben, zeitgleich mit Heman. Ja, aber eben wenn man wieder daran denkt, die Söhne Korahs, die wussten ganz besonders von diesem Zorn Gottes, der gekommen ist über Korah, ihren Vorfahren, aber sie waren verschont. Warum? Weil ein anderer den Zorn Gottes für sie tragen sollte. Das macht das eben noch eindrücklicher, dieses stellvertretende Leiden unter dem Zorn Gottes hier in Psalm 88. Noch etwas?
In Vers 14 heißt es, ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Ist das mit dem Morgen am Kreuz? Welcher Zeitpunkt ist das dann? Kann man da was dazu sagen?
Ja, es war ja so, der Herr Jesus wurde in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurde er ja verhaftet. Nachdem er die Passafeier gehalten hatte, ging er hinüber zum Garten Gethsemane. Dort wurde er verhaftet, nachts. Danach wurde er gebracht in Privathäuser, nämlich von dem Hohenpriester Annas, dem Schwiegervater des amtierenden Hohepriesters Kaiaphas. Dann wurde er auch zu Kaiaphas gebracht. Es war eben so, nach rabbinischem Recht durfte man nachts keine Gerichtsverhandlungen durchführen, wenn es um Leben und Tod ging. Also es war für sie klar, es ist illegal, jetzt eine Gerichtsverhandlung zu halten. Aber sie sahen ja die Volksmenge am Fest und das hätte alles irgendwie durcheinander bringen können, wenn das Volk plötzlich einen Aufstand macht und da nicht einverstanden ist mit dieser Verurteilung. So war es für sie wichtig, so schnell wie möglich muss alles geschehen. Und so haben sie eine informelle Prozessordnung gemacht in den Privathäusern von Hannas und Kaiaphas. Aber in Matthäus 27 liest man, sobald der Morgen aufging, also das erste Licht über dem Ölberg erschien, ich lese Matthäus 27, Vers 1. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat wider Jesus, um ihn zum Tode zu bringen. Und in der Parallelstelle, Moment. Ja, Markus 15, Vers 1. Und alsbald am frühen Morgen hielten die hohen Priester Rat samt den Ältesten und Schriftgelehrten und das ganze Synedrium. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Also die warteten wirklich, bis das erste Licht am frühen Morgen erschien. Dann konnte man in den Tempel gehen, im Synedrium, im Sanhedrin, sich versammeln in der königlichen Säulenhalle. Dann wurde der offizielle Prozess in aller Eile durchgezogen. Es war schon längst alles entschieden, es muss enden mit Todesstrafe. Und dann konnten sie ihn so schnell wie möglich hinüberbringen in das Prätorium von Pilatus. Das stand damals beim heutigen Jaffa-Tor, da wo das Jerusalem-Museum heute ist. Und es steht übrigens heute immer noch der eine Turm von dem Palast dort beim Prätorium als Mahnmal, was dort geschehen ist. Und in Johannes 19 lesen wir, dass der Herr um 6 Uhr morgens, um die sechste Stunde, war er vor Pilatus. Also das zeigt etwas von diesem frühen Morgen. Also um 6 Uhr war er bereits bei Pilatus, aber die Verurteilung im Sanhedrin auf dem Tempelplatz, das war noch vorher. Ja, also so hat dieser Ausdruck am Morgen eine ganz besondere Bedeutung. Ich aber, Herr, schreie zu dir und am Morgen kommt mein Gebet dir zuvor. Noch eine Frage? Ja, bitte. Ja, natürlich können wir so beten, wie der Herr Jesus gebetet hat. Aber es ist ja auf der anderen Seite so, dass wir noch so viele andere Psalmen haben, die jetzt nicht messianisch sind. Und dann, ich meine, ich würde jetzt auch nicht Psalm 22 irgendwie persönlich nehmen. Und das wird ja auch gerade deutlich im Psalm 22 gesagt, der Herr, alle früher, die Väter haben auf dich vertraut und du hast sie nie verlassen. Aber er war, obwohl er auf Gott vertraut hat, wurde er verlassen. Das zeigt eben seine Leiden, die ganz anders sind als unsere Leiden. Und gerade da, wo der Herr also betet unter dem Zorn Gottes, dann ist es wirklich ein Leiden, das wir nie durchmachen. Und das, was er von Seiten der Menschen erlitten hat, und das haben wir auch in anderen Psalmen, das können wir sehr gut auch auf uns übertragen, weil wir ähnliche Dinge erleben, was der Herr in seinem Leben erlebt hat. Aber gerade bei diesen Psalmen, wo man sieht, das ist jetzt ganz deutlich der Herr unter dem Zorn Gottes, würde ich das eigentlich schon speziell eben für den Sohn Gottes so stehen lassen.
Da habe ich noch eine Frage.
Ja.
Was denken Sie dabei dann, die Juden, wenn sie diesem Psalm als solches beten? Die denken ja nicht an den Messias.
Vielleicht jetzt bei Psalm 88 weniger. Bei Psalm 22 kann man in der rabbinischen Literatur zeigen, dass das schon früher verstanden wurde, dass es hier vom Messias die Rede ist. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass es unter den Juden heute irgendwie allgemein bekannt wäre. Wie oft eben solche Auslegungen, die sich genau im Herrn Jesus erfüllt haben, unter Juden so normalerweise gar nicht bekannt ist. Und wenn man ihnen zeigen kann, ja, schaut mal da in Targumim, schaut mal da in den Rabbinen, was Rashi, was Abravanel geschrieben hat, sind sie erstaunt, oder? Was da alles steht. Also, das ist in dem Sinn nicht der Maßstab, wenn ein solcher Psalm gebetet wird und man nicht versteht, was er besagt. Aber ich habe jemanden gekannt, der erlebt hat, hat einen Juden gefragt, von wem ist Psalm 22? Dann sagt er ganz stolz, von unserem König David. Von wem spricht er? Wir wissen es nicht. Ja, aber es war ihm klar, David schreibt dort nicht von seinen Erfahrungen. Aber er sagte dann so, wir wissen es nicht.
Noch eine Frage.
Ja. Ja, es ist ungünstig übersetzt. Die alte Elberfelder hat es, Vers 16, ja, elend bin ich und verscheidend von Jugend auf. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt. Das zeigt eben, wie der Herr gewissermaßen in die Welt gekommen ist, um zu sterben. Er sagt nämlich in Hebräer 10, werden ja die Worte des Herrn dort angeführt aus Psalm 40, wo er sagt, als er in die Welt kommt, spricht er, einen Leib hast du mir bereitet. Du hast nicht Gefallen gefunden an den Opfern, ich komme, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Und dann erklärt Hebräer 10 im Weiteren, dass sich das eben auf Christus bezieht, der in die Welt gekommen ist, mit dem Ziel, seinen Leib zu geben als Opfer. Also, verscheiden bin ich von Jugend auf, der Herr ist wirklich in diese Welt gekommen, und als er in die Welt kam damals, hat er als Sohn Gottes gesagt, einen Leib hast du mir bereitet, ich komme, um deinen Willen zu tun, das heißt, um das Opfer darzubringen. Verscheidend, ja. Verscheidend. Eben als jemand, der zum Tod hingeht. Und das war von Anfang an. Sein Weg war wirklich der Weg von der Krippe hin zum Kreuz. Aber eben, es ist nicht so, dass der Herr als Mensch krank war. Er hatte nichts von den Folgen der Sünde, weil er die Sünde nicht in sich hatte, wie 1. Johannes 3 das sagt. Sünde ist nicht in ihm. Sondern er war der Vollkommene, ohne unter dem Fluch von Adam zu stehen. Aber er kam, um eben den Fluch, der auf uns war, freiwillig auf sich zu nehmen. Ja, dann wollen wir noch bis zum Ende zusammen beten. Ja, das ist, also ich wüsste jetzt auch nicht, eine so deutliche Parallele zu Psalm 88. In Psalm 22 haben wir auch die Hoffnung, wie du sagst. Psalm 69 auch, ein trauriger Psalm, der die Leiden des Herrn beschreibt. Aber dann haben wir auch dort die Hoffnung. Und dann gibt es Psalm 35, wäre auch eine Parallele, hat aber Hoffnung und auch Psalm 38. Also Psalm 38 käme dem noch am nächsten als Parallele. Ja, aber es ist wirklich ganz, ganz auffällig, wie da wirklich der Herr einfach so hundertprozentig als das Sünd- und Schuldopfer gezeigt wird. Ja, dann wollen wir noch beten.